Guten Morgen, Anne.
Morgen, Maya.
Wie geht's dir nach so langer Zeit?
Mir geht's ganz in Ordnung tatsächlich. Ich bin wohl geruht aus meinem Urlaub wiedergekommen. Aus meinem sehr Ostenurlaub übrigens.
Wo warst du?
Ich war erst in Ostdeutschland und zwar in einem kleinen Örtchen namens Funkenhagen. Und das ist mir so ans Herz gewachsen. Ich will da hinziehen.
Funkenhagen wird als nächstes gentrifiziert.
Ja, ich will da hinziehen. Funky Town einfach. Das war so, so schön dort. Und dann war ich in Bukarest, ein bisschen Family besuchen.
Cool.
Ja, aber du warst auch nicht da, ne?
Nee, ich war auch weg. Da haben wir ja eine Pause gemacht. Vielleicht habt ihr es bemerkt. Ich war für knapp 2 Wochen in Heidelberg, beim Heidelberger Stückemarkt. Da war ich sehr viel im Theater, habe so ein paar Videos produziert für Nachtkritik. War fun.
Es wurde auch über dich berichtet, habe ich gesehen.
Ja, Tatsache.
Und wie war das? Deutschlands erste und einzige Theaterinfluencerin?
Ja, Deutschlands relevanteste Theaterinfluencerin vor allem auch.
Ja.
Ja, was will ich? Ich weiß nicht, ob das die Leute wissen, die den Podcast hören. Ich bin eigentlich Theaterinfluencerin.
Ja, hauptberuflich.
Hauptberuflich, ja. Theaterinfluencerin.
Ja.
Genau, der SWR hat 2-mal sogar über mich berichtet.
Geil. Ich finde, ich war so richtig so, ich kenne die.
Ich kenne die.
Ich habe das gesehen, dass ich kenne die. Ich habe einen Podcast mit der. Könnt ihr das glauben, Leute? Ja, das war sehr cool. Aber ja. Es freut mich, dass wir wieder da sind. Ich muss sagen,
mich auch.
Ich habe es wirklich vermisst.
Ich habe es wirklich auch vermisst.
Ja,
und auch wenn es Arbeit ist.
Es ist Arbeit.
Ist die beste Arbeit.
Und ich habe mich auch gerne darüber beschwert, oh, jetzt muss ich schneiden, jetzt muss ich in die Taz fahren, bla. Aber dann hatte ich so, irgendwann im Urlaub war ich so, niemand möchte mir mehr zuhören.
Ja,
wenn ich über Sachen quatsche. Ja, worüber reden wir denn heute?
Heute haben wir was Größeres und was Kleineres irgendwie, würde ich sagen. Also und auch was Aktuelleres und was Generelleres. Und zwar wollen wir uns ein bisschen über verschiedene Sachen in Bezug auf Nahostkonflikt Israel-Palästina konzentrieren. Einmal über den Haftbefehl gegen Netanyahu und die Hamas-Führung und einmal über den ESC und das war ja sehr politisch aufgeladen dieses Jahr und wie darüber auch berichtet wurde, war auch alles immer mit einer politischen Note und genau, und das hängt halt alles miteinander zusammen.
Ich habe tatsächlich den ESC nie so aktiv verfolgt.
Mhm.
Das erste Mal aktiv vor ungefähr 10 Jahren, als Conchita Wurst gewonnen hat und dann meine Familie so zu mir kam, war so, du freust dich jetzt bestimmt. So war, I've never met that person in my life. Aber so, ja, ist irgendwie cool. Dann das letzte Mal.
Warst du damals schon so openly queer?
Nee, nicht openly queer, aber openly angry feminist. So einmal so, gay rights und sowas, aber not for me. Und dann das letzte Mal, als die Ukraine gewonnen hat. Da war dann auch so ein bisschen die Debatte, was ist der ESC eigentlich? Ist das einfach nur, kann das einfach nur eine Musik-Talent-Performance-Show sein? Oder ist das irgendwie auch politisch?
Mhm.
Und wie branden die das? Und ich fand das dieses Jahr nochmal besonders irgendwie interessant zu sehen, wie dieses Branding funktioniert, weil Israel ja bekanntlich am ESC teilnimmt und das schon seit Jahren. Israel und Australien, das hat mich immer verwirrt.
Ja, Australien hat ja, also ich weiß nicht, wie es mit Israel ist, aber ich weiß, Australien nimmt, glaube ich, seit dem 60. ESC teil, weil das irgendwie unter der Bevölkerung da so einen Kultstatus hat, die um 3 Uhr morgens aufstehen oder keine Ahnung, welche Uhrzeit
das ist. Das ist irgendwie süß.
Um das da zu schauen und die sich jetzt so sehr gewünscht haben, auch teilnehmen zu können. Und weil deren öffentlich-rechtlicher Rundfunk das eh ausstrahlt, da waren die so, ja komm, lass dir auch mal mitmachen.
Das ist richtig cute.
Ja.
Und dann gab es ja schon so ein bisschen so anlässlich, anlässlich des Konfliktes einfach Proteste. Auch, glaube ich, an dem Tag oder an dem Abend selber.
Ja, in Malmö soll es irgendwie ganz voll gewesen sein.
Mit Greta Thunberg.
Ja, naja, das habe ich auch gesehen.
Ja. Ja, also der aktuelle Bezug, sage ich jetzt mal, ist Stand heute, ist, glaube ich, seit gestern ein Haftbefehl gegen den israelischen Präsidenten Netanyahu ausgesprochen worden. Vom ICC, also vom International Criminal Court oder
Internationale Strafgerichtshof.
Genau. Und das hat irgendwie so ein bisschen was ausgelöst, würde ich sagen.
Ja.
Ne, das ist ein Thema, was nicht nur irgendwie rechts und links spaltet, sondern die Gesellschaft generell und auch die Linken.
Vor allem links und links, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ganz kurzer Sprung jetzt, aber ob du das mitbekommen hast mit der Roten Flora.
Mhm.
Das ist so das linke Zentrum in Hamburg wahrscheinlich. Also ich komme ja aus Hamburg. Das soll wohl irgendwie sehr antideutsch geprägt gewesen sein.
Mhm.
Die haben, also da habe ich auch irgendwie mitbekommen, dass sie so ein paar Botschaften, die so sehr Israel-solidarisch waren, veröffentlicht haben.
Mhm.
Und das wurde jetzt besetzt von palästinensolidarischen Linken. Also da war so eine sehr so ein interner Kampf, sehr deutlich. Aber ja, genau.
Sorry. Genau, nee, voll gut. Also das Beispiel Hamburg, in Berlin auch allein schon die Spaltung von so antideutschen Demos, die irgendwie früher auch mit Antifa mitgemacht haben und sich das jetzt gespaltet hat in zum Beispiel Migrantifa und antideutscher Antifa. Und da an der Migrantifa kann man natürlich auch viel kritisieren, aber es ist auf jeden Fall eine Spaltung zwischen, positionieren wir uns pro-israelisch oder positionieren wir uns pro-palästinensisch. Und so in dem Kern halt, sind wir Antisemiten oder nicht? So, das ist immer so dahinter, wenn du pro-Palästina bist, dann bist du ein Antisemit, was immer so mitschwingt.
Und du wirst so dargestellt.
Genau. Ja,
natürlich nicht
zwingend. Genau. Und genau, also bist du auf jeden Fall nicht zwingend so. Und ich habe das Gefühl auch, dass der Begriff Antisemitismus in Deutschland komplett wertlos geworden ist, weil das einfach, komme ich gleich nochmal mit dem ESC zu.
Ja, genau, würde ich auch sagen, da können wir gleich nochmal.
Komplett, ja, verfremdet geworden ist, was ich total gefährlich finde.
Total, total.
Also auch als jüdische Person und als irgendwie jüdische Person in Deutschland, das spielt irgendwie keine Rolle mehr. Also alles ist antisemitisch und das heißt dann gleichzeitig, nichts ist antisemitisch. And then I don't feel safe.
Mhm.
Aber die eigentliche Frage, die ich mir da so ein bisschen gestellt hatte, war, der Haftbefehl gegen Netanyahu steht.
Vielleicht können wir einmal kurz erklären, was dieser internationale Haftbefehl überhaupt bedeutet. Also das bedeutet, dass Netanyahu oder ich glaube auch sein Verteidigungsminister, wenn sie in Einzelländer einreisen, die diesen Haftbefehl anerkennen, und Deutschland ist eben eins dieser Länder, dann müssen sie festgenommen werden.
Ja. Genau, und das finde ich interessant, dass du das sagst. Wie ist das eigentlich mit diesem ICC? Wer erkennt ihn an? Es erkennen ihn sehr viele Länder an, aber ich glaube, wichtig zu sagen ist, Deutschland erkennt ihn an und wer ihn nicht anerkennt, sind die USA und Israel selber.
Was man vielleicht jetzt denkt, ist, dass Israel dann so weg vom Fenster ist und fein aus dem Schneider, sag ich mal, weil sie ihn selbst nicht anerkennen, aber die Verbrechen, derer sie beschuldigt werden, finden auf palästinensischem Boden statt. Darum gilt es irgendwie trotzdem. Also sowas hatte ich gehört.
Netanyahu und die Hamas-Führung, also die drei Personen, die gegen die der Haftbefehl ausgesprochen wurde, sowie der Verteidigungsminister von Netanyahu, werden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also durch Aushungerung, glaube ich, beschuldigt. Das ist etwas, was, glaube ich, hier in Deutschland, so wie ich meine Wahrnehmung ist, oft verleugnet wurde. Die haben ein Recht auf Verteidigung. Stimmt natürlich, irgendwie hat ja jedes Land ein Recht auf Verteidigung. Und wenn du angegriffen wirst, wie zum Beispiel am 7. Oktober, wo das ein furchtbarer Tag und ein furchtbarer Anschlag und ein grässliches Event irgendwie stattgefunden hat, so, dann verstehe ich das, dass man so ist, ey, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Gibt uns unsere Geisel wieder. So.
Ja, ich glaube aber auch, dass, also genau, dass dieser Punkt, weil das eine so schrecklich war, habe ich das Gefühl, dass in Deutschland oft gesagt wird, wenn man über die so systematische Aushungerung der Menschen da in Gaza, nicht nur in Gaza, aber in Palästina spricht, dass dann immer gesagt wurde, ja, das ist eine Folge vom 7. Oktober und wir haben Recht auf Selbstverteidigung.
Genau.
Wobei da Zivilistinnen sind, Zehntausende, die daran sterben, die nichts bis wenig damit zu tun haben.
Und deswegen finde ich das gut, dass dieser Haftbefehl jetzt steht, nicht nur gegen die Hamas, die natürlich verantwortlich sind für den 7. Oktober, aber auch gegen Netanyahu, der seitdem mitverantwortlich ist, wie mit diesem Konflikt umgegangen wird und gemeinsam mit der Hamas in Kauf genommen hat, dass dort einfach Frauen, Männer, Kinder, unzählige Kinder hungern, leiden, sterben.
Ja, ich würde sogar nicht nur sagen, dass er mitverantwortlich ist, sondern vielleicht sogar, ich meine, das ist ein sehr, sehr langer Konflikt, das ist jetzt nicht nur seit einem Jahr, dass das geht, aber ich würde sagen, dass er in der aktuellen Situation vielleicht sogar als Hauptverantwortlicher.
Genau, ich meinte mitverantwortlich mit der Hamas, also zum Beispiel, weil ja irgendwie auch die Hamas halt in Kauf nimmt, dass irgendwie menschliche Schutzschilde manchmal genutzt werden und so. Also genau, aber so von, wenn man jetzt sagt, okay, wir wissen, die Hamas ist verantwortlich für ihren Teil den Terror. Und auch von israelischer Seite würde ich das ganz klar Netanyahu in die Schuhe schieben. So, da gibt es einfach keinen anderen Verantwortlichen, der halt als Regierungsoberhaupt da die Stränge irgendwie zieht. So, Strich drunter ist einfach, ich finde es gut, dass es diesen Haftbefehl gibt. Ich finde, das eröffnet noch einmal hoffentlich die Diskussion in Deutschland über, warum genau gibt es diese bedingungslose Liebe für Israel? Wofür steht Israel eigentlich? Und jetzt, um das so ein bisschen, ich sag mal, eine entspannte Diskussion zu machen, am Beispiel vom ESC, welche Rolle nimmt da die Israel ein und spezifisch auch so für die Deutschen, wer auch immer das dann sein mag.
Ich habe hier was mitgebracht, tatsächlich.
Ja.
Ich habe einen Tweet gefunden, den ich so absurd fand, dass den...
Safe habe ich den auch gelesen. Ich habe so viel gelesen.
Ich konnte dir das nicht vorenthalten. Es kann gut sein, dieser Tweet hat über 600.000 wurde über 600.000 Mal angezeigt. Es geht über den ESC und es steht Hashtag Israel hat aus Deutschland 12 Punkte erhalten. Danke an alle, die abgestimmt haben. Nein zu Antisemitismus. Deutschland hat aus seiner Geschichte gelernt. Danke. Mhm. Und es ist voll ernst gemeint. Die Person
ist keine Satire.
Genau, die Person macht sich nicht über diese Denkweise lustig, was nachvollziehbar wäre, weil es einfach komplett absurd ist, dass man denken kann, dass man die Verbrechen, die in Deutschland passiert sind, aus deutscher Hand passiert sind, mit 12 Punkten beim ESC wieder wettgemacht werden können, dass dadurch kein Antisemitismus in Deutschland gibt, ist das Allerabsurdeste.
Ich habe auch Tweets.
Oh, ich bin gespannt.
Da war ich nämlich auch so, also ich fand das irre, ne? Das ist einfach irre, weil das, also ja, was ist der ESC? Der ESC ist einfach so das heilige oberste Gericht, was dann so Deutschland irgendwie abspricht.
Der ESC ist der internationale Strafgerichtshof.
Genau, das ist nicht ESC, es ist ICC.
Genau.
Deutsche rufen 70 Mal für Israel beim ESC an und denken, sie haben damit den Holocaust aufgearbeitet. Einfach wild.
Ja, ich habe auch richtig, richtig viele Aufrufe so in den Tagen vor dem Finale gesehen. Von Privatpersonen, von Vereinen, alles Mögliche, die sich irgendwie dafür laut gemacht haben, dass alle bitte mit ihren vollen 20 Stimmen oder wie viel man beim ESC hat, für Israel anrufen sollen, um ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen.
Ja.
Und ich bin voll dafür, dass man die Anrufe beim ESC als ein politisches Tool benutzt. Also ich finde auch voll, dass der ESC politisch ist und dass er sich dessen bewusst sein kann und auch so dementsprechend handeln kann. Und bin auch voll dafür, dass man ein Zeichen gegen Antisemitismus setzt. Aber so die Art, wie das teilweise formuliert war, war immer so in Bezug auf, damit können wir aus der Geschichte gelernt haben und damit können wir Sachen aufarbeiten
lassen.
Und
ja. Diesen blöden Holocaust, der uns so im Nacken hängt.
Ja, damit ist jetzt hier ein bisschen eine Erleichterung von unserer Schuld.
Ja.
Und so, guess what, das ist nicht so.
Es hat sich auch im ESC dann so gezeigt, dass, glaube ich, durch das Telefonvoting hat Israel sehr, sehr viele
Stimmen. Ja, über 300 Stimmen.
Aber durch die Jury selber ja dann nicht.
Ja, genau. Da habe ich auch Tweets so gesehen, wo dann stand, die leise Mehrheit hat gesprochen und die antisemitische Jury wurde überstimmt oder so. Und ich dachte mir so, Girl, das Lied war einfach schlecht. Also.
Vor allem hatte sie es ja ändern müssen. Sie hatte ja eigentlich ein anderes Lied. Aber das war dem ESC so politisch.
Also ich finde, der ESC ist eigentlich, auch wenn der ESC selbst mal probiert, nicht politisch zu wirken, es ist ja so ein sehr politischer Raum, allein schon durch die Repräsentationen von vielen verschiedenen Ländern. Aber der ist ja auch so aus politischen Motiven eigentlich gestartet worden, um, es war so in der Nachkriegszeit und die wollten so ein so Unity in Deutschland. Was ist das Motto nochmal?
Einheit? Einigkeit?
Nein, es gibt so
Recht? Ein Freiheit?
Nein. Der ESC hat so ein Motto, das ist so Music makes unity oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und das war ja so ein bisschen der Sinn dahinter. Und es ist ja so voll der politische Raum, auch wenn die immer probieren so zu tun, als gäbe es Politik nicht.
Ja, das finde ich halt interessant zu klären. Ist der ESC politisch? Wenn ja, inwiefern zeigt sich das? Wenn nein, inwiefern zeigt sich das? Ich finde, ich gebe dir total recht. Ich glaube, es ist eigentlich unnötig zu sagen, das ist unpolitisch. Wenn du Länder repräsentieren, also ich meine, das ist für mich ein bisschen wie Fußball, ne?
Ja.
Irgendwie zu sagen, Fußball ist nicht politisch, deswegen dürfen wir keine Regenbogenbändchen oder sonst irgendwas tragen und halten uns da alle raus. There's levels to this. Okay?
Ja.
Das ist irgendwie.
Alles hat immer einen Kontext.
Alles existiert in einem Kontext. Ich finde es absurd, sowas überhaupt sagen zu müssen.
Ja.
Man kann nicht, wenn du vor allem so länderrepräsentativ irgendwas machst, den Kontext wegdenken.
Ja.
Geht einfach nicht. We're not the same. So, wir haben alle unterschiedliche Lebensrealitäten. Und wie wir an diesen Punkt rankommen, ist für jeden von uns unterschiedlich. So. Ob wir in Katar spielen, ob wir ja den ESC irgendwie veranstalten und irgendwie draußen sind Demos und wir schneiden das alles weg und berichten nicht darüber. Es ist ein Kontext, so, der ist wichtig zu erwähnen. Und da finde ich das irgendwie interessant, dass vom ESC, also von der Veranstaltung selber aus, versucht wird, das wegzunehmen. Es dürfen keine Europaflaggen reingebracht werden.
Ja. Wirklich?
Also
so eine EU-Flagge.
Genau, so mit den Sternchen.
Ja, aber das finde ich in a way gut sogar, weil es sind ja nicht nur EU-Länder, die daran teilnehmen. Und vielleicht wollen die nicht, dass so eine Brüderschaft unter den EU-Ländern entsteht und es so
ja, aber
Mobbing
ist, ja so,
ist gegen die anderen.
Ich meine, der heißt ESC.
Aber so,
dann
ja
müssen sie es ändern.
Für EU, sondern für Europa.
Ja, voll. Aber wir haben ja keine Europaflagge. haben eine EU-Flagge. Ja. So. Vielleicht gibt es ja, das finde ich so cringe, manchmal gibt es ja so Leute, die das als Pulli haben.
Ja, meine beste Freundin hat so ein Kartenspiel selbst gemacht und ich meine, da ist auch so eine Karte drauf, also mit so X und Red Flags und so, man muss halt so ziehen und wenn man die Person noch daten würde, dann muss man trinken oder so, keine Ahnung. Aber ich meine, da ist auch eine Karte drauf mit so, trägt so ein EU-Pulli.
Ja, das geht gar nicht.
Das geht gar nicht.
EU-Pulli und dann den, wo ein Stern fehlt, weil UK left us.
Ja, das ist wirklich, also das ist, du trägst einen EU-Pulli und du hast auch noch aktiv Gedanken über diesen EU-Pulli gemacht. Mhm. Und also das ist nochmal so ein Level an Peinlichkeit.
Ja, ich finde es gut, dass da keine Flaggen reinkommen, aber es ist ja so ein, das ist uns politisch und deswegen machen wir es nicht. Mhm. Genauso wie Eden Golan, die halt für Israel angetreten, die zuerst einen Song hatte, der October Rain, der dann auch nicht zugelassen wurde, weil der zu politisch ist. Also es wird schon versucht, da möglichst so kontextfreie Fronten zu schaffen.
Ja, du hast zu tun, als gäbe es keinen Kontext.
Genau, es gibt eigentlich keine Politik und wir sind hier nur, um Spaß zu haben und gute Musik zu hören. Das alles fällt aber weg, sobald man irgendwie Telefonvoting zulässt, weil man ja den Kontext in den Saal reinlässt.
Ja.
Also wir sind der Kontext.
Ja, ich finde, der Kontext ist auch eigentlich das Beste an dem Ganzen.
Ja, so. Und natürlich wird dann halt gewählt nach, wie du schon meintest, politischem, ja, Fable. Ja. Also ich weiß so zum Beispiel, dass die Balkanländer immer füreinander anrufen.
Ja.
Das ist so Balkan Solidarity. Ich war auch immer so, wenn ich das früher mit meiner Family geguckt habe, waren wir so, okay, wir rufen jetzt für den Balkan an und die rufen dann für Rumänien an. Das ist so, ne, irgendwie, das muss so. Und niemand hat für Deutschland angerufen. Das sind so Regeln, die muss es geben.
Ich fand auch immer, das fand ich immer das Allergeilste als Kind. Früher hat Deutschland, also da waren wir beide noch echt jung, aber wirklich so 0 oder 3 Punkte bekommen oder so teilweise.
Ja.
Und damals gab es ja noch keine Jury, glaube ich. Das heißt, es gab viel weniger Punkte zu gewinnen. Aber das war immer das Allerbeste, fand ich, dass Deutschland also mit 0 oder 3 Punkten rauskam.
Was ich auch letztens erst rausgefunden habe, ist, dass es gewisse Länder gibt, die das finanzieren und deswegen immer sich automatisch qualifizieren, wie halt genau, Deutschland.
Ich glaube, das sind also nicht die Länder selbst, sondern der NDR oder ARD oder, keine Ahnung, öffentlich-rechtliches
Sender von
Deutschland finanziert das, genau. Und die zahlen halt den höchsten Beitrag und dann dürfen sie immer rein. Das ist halt wie in der EU quasi.
Ja, und das allein ist ja auch etwas, was dieses kontextlose, unpolitische unmöglich macht. Wir haben alle unterschiedliche Gründe, warum wir beim SC
auch
sein können.
Die Sender von den einzelnen Ländern finanzieren, glaube ich, auch die Shows. Also die, nicht dass das Ganze.
Die Auftritte.
Ja, genau, die Auftritte und die Feuershows und
Pyro alles.
Keine Ahnung was. Genau, das heißt, jedes Land hat unterschiedliche Mittel.
Ja.
Fragt sich irgendwie trotzdem, warum Deutschland jedes Mal ein bisschen verkackt. Also man kann sich anscheinend keinen Geschmack kaufen.
Nee, und Talent auch nicht. Also
ich weiß nicht, wer, sorry an die Person, Isaac?
Ja, oder? Ich meine, 12. Platz dieses Jahr, okay, cool, ja.
Obere Hälfte.
Honestly, aber für mich gibt es seit unserer Satellite Queen, gab es keinen guten Beitrag mehr. So, ist Gewinner oder nichts für mich.
Ich glaube, das war der erste ESC, den ich geschaut habe.
Wenn man dann anruft, dann ruft man halt so für sein Fable irgendwie an, was dazu geführt hat, dass Israel krass viele Anrufe bekommen hat. Trotzdem aber.
Aus Deutschland auch 12 Punkte?
Ja. Wie viel kriegt man? 12, ne?
12 ist das Maximum, was man kriegen kann.
Genau.
Wo ich mir auch dachte, wirklich, Leute, ich habe euer Geld aus dem Fenster geschmissen. Jeder einzelne Mensch auf Twitter hat anscheinend 100 Mal für Israel angerufen. Mhm. Ihr wisst, dass wenn ihr die meisten seid, gibt es 12 Punkte. Es gibt nicht 100 Punkte, wenn man 100 Mal anruft, übrigens.
Ja, und dann haben sie aber trotzdem nur den 5. Platz belegt.
Weil sie eben aus der Jury nicht so viele Punkte bekommen haben.
Letztes Jahr war das so, dass die Ukraine gewonnen hat. Ich muss sagen, ich fand das Lied der Ukraine geil. So irgendwie ein bisschen spooky, keine Ahnung.
Ich erinnere mich gar nicht mehr dran.
Ist ja auch, ich sag mal so, wie alles beim ESC vergänglich. Also so, das ist nichts, was irgendwie krass hängen bleibt. Außer unsere Satellite Queen.
Ja, ich finde, nach 1 Uhr nachts habe ich die ganzen Lieder wieder vergessen.
Ja. Also. Da gab es natürlich auch total viele Anrufe, weil gerade so mit dem Krieg in der Ukraine, das ein top aktuelles Thema war. Genau, dem russischen Angriffskrieg. Da war natürlich so, okay, wir wollen der Ukraine Unterstützung zeigen. Und das hat sich dann aber auch so gezeigt, dass die Jury da mitgestimmt hat. So.
Mhm.
Was natürlich jetzt so aussieht, als ob die Jury alles Antisemiten sind, weil sie halt nicht dieses Politische mitgemacht haben. Da ist dann meine Frage, wenn das sowieso nur politisch ist, warum laden wir überhaupt andere Auftritte ein, wenn man sowieso so voten als Telefonanruf und auch als Jury soll, dass halt das Land, was gerade irgendwie einen Konflikt hat,
dass man PC ist.
Genau, dass man halt irgendwie PC ist, dass man irgendwie eine richtige politische Entscheidung trifft.
Mhm.
warum dann überhaupt das Aufziehen, eine lustige Show? Und dann sind wir am Ende so, ja, wer wusste doch alle, dass Israel bzw. ja, die Ukraine
sonst seid ihr Antisemiten. Was ich auch sehr spannend fand, war, dass dieses Jahr nicht nur das Publikum, sondern auch verschiedene KandidatInnen sich zu Israel positioniert haben. Unter anderem Jost Klein, der eben nicht am Finale teilnehmen durfte. Warum, ist noch ungeklärt, soweit ich weiß. Auch die griechische Teilnehmerin Nemo, der die TeilnehmerIn aus der Schweiz, Bambi something, weiß nicht mehr, aus Irland. Frank? Ja, ich glaube schon. Genau, die haben, soweit ich weiß, alle zum einen bei Pressekonferenzen immer so ein bisschen genervt geschaut, wenn Israel, also die israelische Kandidatin, gesprochen hat. Und auch einen offenen Brief unterzeichnet, glaube ich, auch alle.
Und die haben genau diesen Brief da, das war dann so ein bisschen, ist das jetzt Antisemitismus? Aber es ist wirklich ein Brief, der halt zu sofortigem und dauerhaften Waffenstillstand aufruft. Und das wurde auch auf Instagram immer nochmal geteilt. Und wo vielleicht einige Leute ein Problem drin sehen würden, ist, dass halt von Israel, Gaza und palästinensisch besetzten Gebieten, also nicht von Palästina besetzt, sondern besetzte Gebiete in Palästina gesprochen wird. Was ja auch so sein könnte von wegen,
ist aber gar nicht Palästina, sondern das ist alles Israel. Ich fand aber, das war so der mildeste Take auf der Welt, dieser offene Brief.
Genau. Und das aber, das ist mild und das ist, finde ich, da spricht so die Pazifistin aus mir, aber ich finde absolut gar nichts falsch mit, wir wollen Waffenstillstand und wir wollen keinen Krieg. Und wir wollen, dass Leute nicht sterben. So simpel runtergebrochen, finde ich. So
natürlich, also
there's layers to this shit,
ja, so klar. Ich finde, also wir müssen jetzt hier auch nicht den Nahostkonflikt nochmal allen erklären, aber ich verstehe wirklich nicht, wie man denken kann, dass es irgendwas mit Antisemitismus zu tun hat, wenn man sich einfach nur wünscht, dass nicht 40.000 und es läuft weiter, ZivilistInnen ermordet werden.
Und da wurde das ein bisschen gesagt, Palästina-Solidarität, ist das dann Antisemitismus, wenn man Israel nicht unterstützt? Was ich auch interessant fand, war, dass bei dem Auftritt von Eden Golan gebuht wurde
und gepfiffen. Aber das wurde ja, also ich habe Aufnahmen aus der Venue gesehen, die mit dem Handy gefilmt worden sind. Da hat man das so ganz deutlich gehört. Im Fernsehen habe ich das erst gar nicht gehört. Es wurde so mit Fake-Jubel übertönt.
Ja.
Aber so Freundinnen, wir haben so eine Watch-Party gemacht, die haben das dann so rausgehört und dann habe ich auch drauf geachtet, dann habe ich es gehört, aber man hat es eigentlich kaum gehört.
Und dann ist wieder meine Frage so, inwiefern ist es denn unpolitisch, wenn man dann aktiv sagt, wir blenden die Buhrufe aus, weil es schützt sie ja nicht. Sie hört die ja immer noch.
Ja, also
ich finde, es pusht ein Narrativ zu sagen, es gibt keine Buhrufe und alle lieben sie, anstatt zu sagen, es gibt auch Buhrufe. Dann kann man ja
Das wurde von den ModeratorInnen auch gesagt, dass da gebuht wird.
Ja?
Also ich weiß nicht, wie es bei der deutschen Moderation war. Ich habe da nicht hingehört gehabt in dem Moment. Aber ich habe danach Ausschnitte auf Twitter gesehen. Jan Böhmermann und Olli Schulz haben ja für Österreich moderiert. Und die haben das kommentiert, auf jeden Fall, dass da gebuht wurde.
Inwiefern ist es Palästina solidarisch, die halt auszubuhen?
Ja.
Irgendwie, also ich sag mal so, was bringt das irgendwie? Genauso wie, was bringt das für Israel anzurufen? Also, was bringt der ESC? Das ist ein bisschen der Kern der Sache. Wo ich jetzt eigentlich den Schlenker einschlagen möchte, ist, ich habe dieses Jahr den ESC nicht geguckt.
Hat das einen Grund? War das so ein Boykott? Das
war zum einen, eigentlich wollte ich es boykottieren, dann war ich so, ach komm, ich gucke das doch und dann habe ich es einfach straight up vergessen. Aber keine Sorge, wer es nicht live gucken kann, der kann es live lesen.
Ja. Yep.
Und zwar gleich an der Quelle, an der Taz. Es gab nämlich einen Live-Ticker und
der war spannend, auf jeden Fall.
Toll, das war ein richtig toller Live-Ticker. Ich bin sehr angesäuert. Ich habe, als ich diesen Live-Ticker gelesen habe, sofort mal Eier geschrieben und war so,
können wir da bitte drüber reden? Ich habe den Live-Ticker auch davor tatsächlich schon gesehen gehabt. Ich habe den Inhalt noch nicht davor durchgelesen. Also da waren so ein paar Sachen dabei, da hatte ich Fragezeichen im Kopf.
Da hatte ich Fragezeichen im Kopf, zum einen.
Ein paar Ausrufezeichen auch.
Ja, zum einen zu so Israel.
Ja.
Das haben wir schon ein bisschen durchgequatscht jetzt. Also es wurde so ein bisschen gesagt, ja, wir müssen Israel unterstützen und wer das nicht tut, der hat es irgendwie nicht gecheckt so ein bisschen. Zum anderen, womit ich meinen großen, großen Problempunkt hatte, ist, dass Nemo gegenüber einer nicht-binären Person, ich finde, unglaublich transphob.
Ja, total. Darüber hatten wir auch gar nicht gesprochen.
Ja.
Es gab so einen bestimmten Absatz, wo wirklich eine ganz, ganz seltsame Beschreibung, ganz seltsames Narrativ war in diesem Live-Ticker. Mhm. Aber generell nicht nur in diesem Taz-Live-Ticker, auch in ganz, ganz vielen anderen Berichterstattungen wurden er-ihm-Pronomen benutzt.
Ja.
Wobei sogar in der ESC-Ausstrahlung selbst explizit gesagt wurde, dass Nemo nicht binär ist. Mhm. Also ich weiß nicht, man kann es nicht verpasst haben.
Man kann es nicht verpasst haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses Sprachelernen, ne? Was bedeutet nicht binär zu sein für deutsche Sprache? Wie benutzt man das? Man sagt, es ist eine Person und es ist zum Beispiel in Nemos Fall jetzt kein Mann. Dann sagt man halt, es ist eine Person, aber dann sagt man auch nicht er. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist so das, was ganz oft irgendwie nicht gecheckt wurde, ist, dass wenn du keine Pronomen nutzt, weil du nicht binär bist, schließt es das er ihm ein. So, weil du liest ja eher ihm, weil du Nemo wahrscheinlich als Mann liest. Mhm. So. Und das dann so journalistisch wiederzugeben, das ist so echt nicht schwer, finde ich irgendwie. Das ist so meine Einstellung. Ist nicht schwer, das richtig zu machen.
Nee, fand ich jetzt auch nicht. Es gab diesen einen Absatz, ich will jetzt auch nicht irgendwelche transphoben Sachen reproduzieren, darum will ich da gar nicht so genau drauf eingehen, weil... Keine Ahnung.
Der Live-Ticker ist noch online von der Taz.
Also falls ihr euch dem aussetzen wollt, könnt ihr euch durchlesen. Es gab diesen einen Absatz, wo so die Identität Nemos und auch die Darstellung von sich selbst so ein bisschen so als Witz abgetan wurde. Und
clownfisch.
Total, ja genau, wurde mit dem Namen Nemo von diesem Disney-Film so gespielt wurde. Und das war so unglaublich unnötig, ich würde sagen eklig.
Womit ich bin da ein bisschen strenger, glaube ich, mit so spezifisch der Taz. So, das ist ein Podcast von der Taz-Panther-Stiftung, ne? Also wir sind hier im Haus. Aber ich finde, das ist nicht irgendwie der Grund, dass man irgendwie sich so mundtot machen muss und sagen muss, ich unterstütze alles, was hier produziert wird. Womit ich so meine Problematik habe, ist, ich bin irgendwann mal an die Taz gekommen, erst als Leserin und dann jetzt hier als Arbeitnehmerin, weil das für mich so eine Zeitung war, die links genug war, sage ich jetzt mal. Ist jetzt nicht der Tagesspiegel, es war jetzt nicht der Spiegel selber oder die Zeit, ne? Es war schon irgendwie, es hatte immer so ein bisschen mehr so Underdog-Vibes.
Ja. So. Und ohne jetzt so schwurblerisch angehaucht klingen zu wollen, aber es hat immer so einen alternativen Independent-Charakter. Mhm.
Genau. Und die Taz selber bezeichnet sich, das habe ich irgendwo mehr aufgeschrieben, das fand ich richtig lustig, als eine Stimme aus der queeren Community. Das kann man auf der Website finden.
So. Oh,
und, fahren, ne? Und da sehe ich mein Problem drin, weil das ist so, das ist eine Stimme der queeren Community, wenn ich irgendwie mit queeren Leuten spreche, denen ist die Taz oftmals ein Begriff, ob das jetzt ein positiv oder negativ konnotierter Begriff ist. Mhm. Ich würde sagen, es ist überwiegend positiv mit Kritikpunkten.
Ja, irgendwie. Würde ich auch so sehen.
Und das ist ja auch fair, also eine Zeitung zu haben, wo man 100% alles mag, ist, glaube ich, unmöglich irgendwie. Und Kritik ist wichtig, weil man daran wächst. Mein Problem spezifisch ist zu sagen, wir sind eine queere Zeitung oder eine Stimme für die queere Community und dann einen Live-Ticker zu veröffentlichen, wo Personen dann so wirklich transfeindliche Aussagen treffen können. Und transfeindlich nicht nur im Sinne von, ich bin irgendwie, eine Person, die halt transfeindlich ist, weil ich das so, checke ich halt irgendwie nicht, sondern, also ich meine, auch aus einer queeren Perspektive kann man transfeindlich sein und das finde ich dann fast immer noch ein bisschen schlimmer, weiß ich nicht, weil so, you're in the boat irgendwie, wenn du queer und transfeindlich bist. Du weißt, wie das ist, wenn gegen dich diskriminiert
ich find,
wird.
Ich finde, es hat so einen egoistischen Charakter, dass man denkt so, okay, ich bin jetzt halbwegs auf der sicheren Seite.
Ja.
I don't care about y'all. So.
Ja, in diesem Live-Ticker sind es halt so transfeindliche Aussagen, die bestimmt auch anderswo, nicht nur von queeren oder nicht nur von straighten Leuten irgendwo, sondern auch hier im Taz-Haus irgendwie so gedacht werden. Aber das dann zu drucken und so, okay, oder das ist ja nicht gedruckt, das ist online gewesen, aber so das zu veröffentlichen und irgendwie cool damit zu sein, dass man so eine Transfeindlichkeit reproduziert oder aktiv produziert, damit kann ich keinen Frieden schließen.
Was ich auch verrückt fand, war, ich habe den Ticker vor ein paar Tagen nochmal geöffnet gehabt und da stand oben so eine kleine Meldung, dass fälschlicherweise er-ihm-Pronomen für Nemo benutzt wurden und das wurde nachträglich korrigiert. Aber ich habe das immer noch im Ticker gefunden gehabt. Also ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hatte, aber
ich weiß nicht, was geklappt. Die Korrektur da gemacht hat.
Ja.
Aber er-ihm-Pronomen werden weiterhin benutzt.
Das ist unmöglich teilweise.
Genau. Also so, ich finde, es ist voll okay zu sagen, ey, sorry, aber ihr könnt euch nicht Stimme der queeren Community nennen und gleichzeitig vollkommen in Ordnung damit zu sein, transfeindlich zu sein. Also queer funktioniert nicht ohne Trans-Perspektiven. Das ist keine Meinung, das ist so.
Ja, es funktioniert nicht nur ohne das, sondern es ist so richtig ausschlaggebend dafür. Es ist so.
Who threw the fucking stone at Stonewall? So, that was a trans woman. Sorry, aber so, das meine ich. Es ist keine Meinung. Das gehört geschichtlich, historisch. Trans Menschen haben schon immer den Kampf für queere Akzeptanz auf ihren Schultern getragen, und zwar an allererster Stelle. Mhm. Und sie werden immer noch an letzte Stelle gedacht.
Ja.
Von ihren eigenen Menschen aus der eigenen Community.
Mhm.
So. Und das dann zu sagen, wir sind eine Stimme der queeren Community. Welche Stimme?
Ja, ich höre nichts.
It's quiet up in here.
Ja.
So, ja, oder halt natürlich eine trans-exclusionary Stimme.
Ja.
Und irgendwie, ich habe da auch so mit meinen Friends irgendwie drüber geredet, war so, boah, das ist voll wild. Und die waren so, ja, das ist voll wild. Aber hey, so, dann musst du vielleicht linkere Zeitungen lesen. So, keine Ahnung, Jakobin-Magazin oder so. Mhm. Voll, klar, mache ich richtig gerne. Aber ich will mich nicht der Taz abwenden, weil ich finde die immer noch cool.
Ja, so? Ich finde es auch wichtig, dass es die guten Stimmen
nicht drunter leiden müssen, irgendwie, dass es
auch ja, schlechte genau, gibt. Ja, genau, und das eben auch die guten, also die Taz ist ja sehr etabliert, auch wenn sie kleiner ist als andere Tageszeitungen. Aber es ist, glaube ich, trotzdem die viert- oder fünft auflagenstärkste deutsche Tageszeitung. Ich meine, so viele überregionale gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber und das ist ja schon cool, dass es eine so große linke Tageszeitung gibt. Ich fand immer, dass es so ein bisschen die Stärke und die Schwäche der Taz ist, dass sie eben alles, was irgendwie sich als links labelt, abdruckt.
Ja.
Und das ist cool manchmal, weil dadurch irgendwie Diskurse entstehen können.
Ja.
Aber es ist halt auch oft echt gefährlich, würde ich fast sagen, wenn also Sachen, die einfach hasserfüllt sind.
Ja. Und so klar, dieses alles abdrucken ermöglicht natürlich auch ein breites Spektrum. Einfach daran, die Linke ist ja unglaublich groß. So,
ja.
Die haben tausende Meinungen und Perspektiven und so. Und ich finde aber, dass das dann so ein bisschen für mich flach fällt, wenn man zum Beispiel jetzt wieder auf den Konflikt eingeht in Palästina und Israel. Konflikt klingt immer so, als würden die sich
um Spielzeugen
streiten. Ja, genau. Wenn dann aber hauptsächlich, also von der Taz eigentlich, ich würde sagen, überwiegend pro-israelische Beiträge abgedruckt werden und extremst, extremst selten etwas pro-palästinensisches. Natürlich kann man argumentieren, der Live-Ticker ist jetzt auch nur einer von tausenden Artikeln, die sonst total transfreundlich sind. Und das jetzt mal, das ist ja genauso wie, sagen wir, diese pro-palästinensische Stimme, die wir ab und zu mal abdrucken, weil wir alle Meinungen haben wollen. Aber ich check einfach
nicht, wie auch,
Transfeindlichkeit eine Meinung sein kann.
Ja, ich finde auch nicht, dass Transfeindlichkeit hier Platz haben sollte. Nur wenn, sagen wir, es gibt 100 transfreundliche Artikel im Monat, der eine, der transfeindlich ist, ist trotzdem einer zu viel. Also soll trotzdem nicht da sein. Was ich auch gerade dachte, nochmal in Bezug auf diesen Live-Ticker und wie da drin über Israel gesprochen wurde. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte in dem Live-Ticker bewiesen werden, dass es keinen antimuslimischen Rassismus in Israel gibt, weil eine französische Kandidatin 1991 mal 12 Punkte aus Israel bekommen hat. Eine französische Kandidatin, die in einem irgendwie muslimischen Land geboren worden ist. Mhm. Also die hat irgendwie schon einen Bezug dazu gehabt, aber in 1991 eine französische Kandidatin hat 12 Punkte aus Israel bekommen. Laut dieser Logik gäbe es ja auch keinen Antisemitismus in Deutschland heute, weil Deutschland hat ja dieses Jahr 12 Punkte an Israel vergeben.
Und damit die Ablassbriefe.
Genau, und darum Schuld ist weg.
Ja.
Antisemitismus ist weg.
Haben wir gelöst.
Wir haben alles gelöst. Wir haben uns von allem befreit. Und das ist ja ein total dämliches Narrativ. Also es ist schon wieder das Gleiche wie mit diesen dämlichen Tweets. Also das kann man doch nicht ernst meinen. Ich würde auch behaupten, dass die meisten Leute, die dieses Narrativ verfolgen, mir zustimmen würden, dass es Antisemitismus in Deutschland gibt, sehr viel Antisemitismus sogar.
Das, also vor allem, ja, es ist ein Fehler und es ist auch so gut, dass du das gerade nochmal so meintest mit, es gibt Antisemitismus, da wollte ich nämlich auch nochmal drauf eingehen. Inwiefern, du kannst mir doch nie erzählen, dass die Leute, die sich die Finger wund telefonieren für Israel, wirklich ehrlich jüdische Solidarität ernst nehmen. Kannst du mir nicht erzählen, weil es gibt so viel Antisemitismus, den gab es schon immer. Der ist nicht importiert. nur mal ganz kurz.
Ja, wichtiges Stichwort.
Das ist nicht importiert, das ist wirklich deutscher, klassischer, angeborener, antrainierter, genetisch perfektionierter Antisemitismus. Das wird auch weitergeführt. Das wird daran weitergeführt, dass der Holocaust nie richtig aufgearbeitet wurde, dass jüdische Familien nie entschädigt wurden, dass es immer noch gestohlenes Hab und Gut gibt, Gold von jüdischen Familien, die nie irgendwas wieder davon gesehen haben, dass jüdische Menschen immer noch verfolgt, diskriminiert, beleidigt, angegriffen werden. Und zwar nicht nur jetzt jüngst, weil irgendwie feindliche Stimmungen gegen Israel, sondern schon immer. Es gibt Anschläge auf Synagogen, dating back to wirklich Anfang Synagogen in Deutschland. Gibt, ja. Genau. Sorry, aber die AfD, ich weiß, das ist so eine ausgeleitete Nummer, weil niemand will mehr über die AfD sprechen. We should, aber so. Ich meine, was sind die? Das ist eine rechte Partei, ja? Rechts.
Ich glaube, die sind jetzt auch rechtsextrem.
Verdachtsfall.
Eingestuft worden.
Ja.
Toll. Rechtsextrem.
Verdachtsfall.
Man kann das, glaube ich, so hinstellen, dass wenn man jüdisch ist, man mit der AfD vielleicht sich nicht so gut anfreunden kann, weil.
Wahrscheinlich nicht.
Nationalsozialismus wird relativiert. Jetzt hier der liebe Kra, der jetzt hier aber auch ausgeschlossen wurde.
Höcke, die SA-Parolen bei Reden gesagt
hat. Mhm. Jetzt wieder Kra. Mhm. Das ist jemand, der in der AfD sehr aktiv ist. Das ist jemand, der mit jüdischen Menschen ein Problem haben wird.
Ja, und schon hat. Also
ja.
Und jüdische Menschen werden dann in Zukunft ein Problem haben.
Genau, und das ist total das aktive Thema. Hey, Antisemitismus ist eine reelle Gefahr. Das existiert. Es ist total gruselig, in Deutschland jüdisch zu sein. Das war es schon immer. Es wird nicht besser. Und die AfD trotzdem äußert sich so ein bisschen Israel-solidarisch. Die finden das, die wollen da so ein bisschen dran arbeiten an ihrem Image. Das, die hassen gar nicht Juden. Mhm. Und es gibt auch jetzt.
Sind so die Ausländer.
Richtig. Die Juden sind schon integriert. Die deutschen Juden, die weißen Juden.
Mm.
Es soll sogar ein Arbeitskreis für Juden in der AfD gegründet werden, weil sie sich ja so
sehr. Ich hoffe, da nimmt niemand teil.
Ja, es ist wirklich.
Das ist ja so Stockholm-Syndrom.
Und es geht sogar so weit, dass sich der Zentralrat der Juden Sorgen macht um diese Entwicklung, um dieses Stockholm-syndromische, Gaslighting-haftige. Hey, nein, wir lieben doch die Juden so.
Aber speaking of Stockholm-Syndrom, was ich richtig oft lese in letzter Zeit, ist, dass wenn über diesen Verein Jüdische Stimme oder so gesprochen wird, der sich ja ganz klar mit Palästina solidarisiert, der auch irgendwie Demos und Veranstaltungen mitorganisiert, dass wenn über den gesprochen wird, dann oft immer so Kommentare sehe ich auf Instagram, dass es irgendwie Jüdinnen und Juden mit Stockholm-Syndrom sein, dass die, aber irgendwie so ganz, ganz seltsame Sachen, also dass die das als Stockholm-Syndrom darstellen.
Genau, dass so Juden erklärt wird, was antisemitisch ist und was nicht und dass sie das nicht selber einschätzen können und ja, wir haben ja keine Ahnung und der deutsche Staat möchte uns ja nur schützen und am besten werden wir ja geschützt.
Und das hat er ja schon immer so gut hinbekommen.
Das hat er immer gemacht und alles ist immer nur für den Schutz jüdischer Menschen, deswegen ist auch die AfD kein Problem, die schützt uns auch. Hier Arbeitskreis der Juden in der AfD, kein Ding. So, Zentralrat der Juden hatte dann so eine PDF rausgebracht, wo die halt so waren, sorry, aber können wir ganz kurz, die AfD ist keine Partei für Juden. Nur, dass wir das mal so klarstellen. Don't go there, they don't mean that shit, irgendwie so. Und haben so wirklich nochmal so
kleines
gesagt.
PSA.
Ja, PSA, all Jewish people listen up, AfD is not the thing.
Ist nicht unsere Crowd.
Ist nicht unsere Crowd, das machen wir nicht. Das, was die hier irgendwie sagen mit, wir lieben Israel und wir sorgen uns um jüdisches Leben, das stimmt alles gar nicht. So, sorry, das ist not real irgendwie so. Und dann halt so, wie du auch schon meintest, irgendwie, das hatte ich auch am Anfang nochmal erwähnt, Antisemitismus hat für mich, oder antisemitisch, hat für mich jegliche Bedeutung verloren, weil es benutzt wird, um irgendwas zu rechtfertigen, was irgendwie gerade in Deutschland nicht passt. Das ist dann direkt antisemitisch, so. Und wirklich antisemitische Sachen, wie halt diese unglaublich tollen Menschen in der AfD, die so tausende Aussagen treffen, sorry, aber so rechtsextreme Morde und wo man wirklich hinterher arbeiten muss und sagen muss, sorry, das war Rassismus, das war Antisemitismus.
Ja, und ich finde auch so ganz, ganz viele Sachen, die nicht mal explizit ausgesprochen werden oder aktive Handlungen sind, wie Beschmutzung von Synagogen oder so, sondern auch so ganz viele Sachen, die so tief verankert sind, irgendwelche Narrative, irgendwelche Verschwörungstheorien, ganz viele Sachen, die irgendwie so tief in unserer Gesellschaft verankert sind, die hoch antisemitisch sind und antisemitische Wurzeln haben, die verlieren dadurch alle so an Bedeutung, wenn eben alles Antisemitismus ist.
Richtig, das meine ich. Also ich wollte nicht sagen, dass Antisemitismus nichts bedeutet, sondern...
Nee, ich weiß voll nicht, ich wollte ja, nur zustimmen.
Genau, Antisemitismus kann nicht antisemitisch irgendwie sein, wenn alles gleich Antisemitismus ist. Ja. Also entweder ist nichts Antisemitismus oder alles ist Antisemitismus. Und wir müssen wieder diese Mitte finden, wo wirklich Dinge als antisemitisch bezeichnen, die sie auch wirklich sind. Und dazu zählt, jüdischen Menschen selbst zu überlassen, zu entscheiden, was sie als antisemitisch empfinden und was nicht. Und nicht sich als weißer Deutscher hinstellen und sagen, das ist Antisemitismus. Und da ist natürlich auch die Gleichstellung von Israel mit Judentum nochmal eine andere Kiste, die halt oft gesagt wird, wenn du gegen Israel bist, dann bist du natürlich auch gegen Juden. Gibt's, auf jeden Fall, gibt's, glaube ich, genug Leute, die halt einen Israel-Hass haben, weil sie auch antisemitisch sind.
Ja.
Auf jeden Fall. Gibt's aber auch genug Leute, die einfach ein Problem haben mit, wie dieser Krieg geführt wird, wie mit der Besetzung und der Besatzung umgegangen wird. Und natürlich auch mit der Frage, warum gibt es Israel? Da könnte man eine Folge für sich machen.
Ja.
Also auch allein aus so theologischer Sicht. Da gibt es einfach so viele Perspektiven, die können wir auch nicht nur zu zweit bequatschen. So,
ja.
Da würde ich mir auf jeden Fall noch jemanden ranholen. Aber spezifisch jetzt irgendwie für diese Folge, um nochmal ein Fazit zu ziehen. Wenn ihr euch die Finger wund telefoniert habt für Israel beim ESC.
Sorry, aber eure Schuld ist nicht weg.
Ja, ihr müsst immer noch nett zu Juden sein.
And Antisemitismus wurde auch nicht beendet dadurch. Antisemitismus wurde vielleicht relativiert dadurch.
Ja.
Das könnte sein.
Ich finde es natürlich irgendwie trotzdem, ich sag mal, interessant oder schön in gewisser Art und Weise, dass die Leute sich in einem ESC-Moment darauf einigen konnten, dass Antisemitismus doof ist.
Ja.
Finde ich toll.
Ja.
Wirklich, also es ist nicht nur ist jetzt
ja,
nicht
ja,
Sarkasmus.
Ich meine es auch voll ernst.
Ich finde es wirklich gut.
Dass sich so viele Menschen gedacht haben, ich finde Antisemitismus schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr dann auch für Israel anrufen müsst, aber könnt ihr machen, I guess. Aber
man könnte auch einfach zum Beispiel auf so Demos gehen, die
ja.
sich halt gegen die AfD einsetzen oder
ja.
so gegen Nazis.
Oder auch wählen.
Kleiner Sprung zur nächsten Folge.
Krasse Überleitung.
Ja. Ihr könnt auch wählen gehen.
Wir gehen wählen.
Aber bevor wir wählen gehen, kommt ein Tag bevor die EU-Wahl ist, nächste Katerfrühstück-Folge
ja,
raus.
Das heißt, ihr braucht euch gar nicht informieren. Hört einfach einen Tag vorher
Richtig.
Unsere Podcast-Folge.
Macht jetzt so Augen und Ohren zu.
Ja, genau. Bis einen Tag vorher gibt es EU gar nicht.
Genau.
Kein Spaß. Informiert euch, Leute.
Informiert euch auf jeden Fall. Wir quatschen dann nochmal am Samstag so ein bisschen über die Wahl und haben dann vielleicht auch einen Gast. Mal schauen. Wir wollen uns an der Stelle natürlich trotzdem nochmal bedanken.
Ja, danke an die Taz-Panther-Stiftung. Danke, dass ihr hier diesen Podcast möglich macht und damit auch diesen innertatzlichen Diskurs.
Mhm. Denn Gerda-Frühstück ist immer noch
ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Danke, Anne.
Danke, Maya.
Bis dann.
Ciao.